Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist. Ihr dürft euch setzen, ihr dürft die Maske abnehmen. Und ich begrüße nochmal all diejenigen, die zum allerersten Mal heute Morgen hier sind, ob Gäste weit hergereist, ob Freunde aus dem Alpha-Kurs. Herzlich willkommen, dass ihr da seid heute Morgen. Der Text, der uns gegeben ist zum Erntedankfest, wo ich hoffe, dass viele, viele Pastoren und Pfarrer darüber predigen in Deutschland, den finden wir Markus Kapitel 8 und ich habe ihn gewählt für unseren Gottesdienst heute Morgen. Und ich glaube, dass Jesus unsere Herzen ansprechen möchte mit diesem für viele bekannten Wort. Es ist die zweite Speisung, das zweite Speisungswunder, was Jesus getan hat. Das erste ist uns geläufig mit den 5000 Männern und Frauen plus Kindern. Und hier lesen wir vom Markus im Markus-Evangelium Kapitel 8, die ersten Verse, von einem zweiten Wunder der Versorgung, das Jesus getan hat. Als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und nichts zu essen hatte, rief er seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen: Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten und einige von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm: Woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagten: 7. Und er gebietet der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie vorlegten. Und sie legten der Volksmenge vor. Und sie hatten einige kleine Fische und er segnete sie und ließ auch sie vorlegen. Und sie aßen und wurden gesättigt und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe. Es waren aber etwa 4000 und er schickte sie nach Hause. Jesus hatte eine Großkonferenz über 3 Tage und die Dönerbuden hatten alle zu und es gab nichts zu essen und die Menschen waren hungrig nach seinem Wort und nach seinem Dienst. Und hier entsteht etwas. 2 Kapitel vorher schreibt Markus die erste Speisung der 5000 und 2 Kapitel später schreibt er von einer neuen, nicht der gleichen, nicht abgewandelt, einer neuen Speisung der Menschen. Und das Erste, was wir hier sehen für uns heute Morgen und was ich sehe in diesem Text, ist das Mitleid Jesu. Jesu ist innerlich bewegt. Im Vers 2 heißt es: Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und es ist hier mal anders, als wir sonst oft berichtet haben. Da heißt es dann von den Evangelienschreibern: Und er war innerlich bewegt. Hier ist Jesus in einem Dialog mit seinen Jüngern. Er ist in einem Dialog mit seinen Jüngern. Und ich möchte hier gleich für uns als Bibelkenner eine Frage öffnen, die ich eigentlich am Ende meiner Predigt hier im Skript habe. Erkennst du den Unterschied zwischen dem Volk und den Jüngern? Hier ist Jesus, die Jünger und das Volk. Und wer bist du, der du hier bist heute Morgen? Wer bist du? Wie fühlst du dich? Bist du sein Jünger oder bist du verschmachtet sein Volk? Weil Jesus, er rettet Menschen auf diesem Planeten, um seine Jünger zu werden. In einen Prozess sich rufen zu lassen, der Jüngerschaft, der Nachfolge, um seine Mitarbeiter zu werden. Und Jesus steht hier in einem Dialog. Und ich frage dich und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt: Bin ich dein Jünger, Jesus, sodass du mit mir in einen Dialog treten kannst im Jahr 2020 für die Menschen, in denen und mit denen ich zusammen lebe? Höre ich deine Stimme? Geht es jemandem so hier oder bei dem Stream, dass du mit Jesus im Dialog stehst, wenn du in der Schule bist, wenn du auf der Arbeit bist, wenn du in deinem Job lebst, dass du dich ansprechen lässt von Jesus? nicht antreiben lässt, sondern ansprechen lässt. Und hörst du die Stimme von Jesus, die dir flüstert, du weißt du was, ich bin innerlich bewegt über die Menschen um dich herum. Oder sind auch wir so beschäftigt in dieser Zeit? Ich glaube, Jesus kriegt so viel Gnade und so viel Barmherzigkeit mit seiner Church weltweit. Es gibt niemanden, der anders ist als du und ich. Wir alle, wir stöhnen unter der Last unserer Arbeit, unter den Dingen, die wir im Alltag tun müssen. Und dann ruft Jesus und sagt, aber ich habe dich gesetzt, um das Reich Gottes zu verbreiten. Meine Frau sagte mir dieser Tage, du, ich sehe unsere Gemeinde, ich sehe die Christen in diesem ganzen Landkreis. Wir sind wie wirklich kleine Glühwürmchen. Und das ist nicht negativ gemeint, ach du kleines, armes Würmchen, sondern das ist, du leuchtest, du bist ein Licht in dieser dunklen Welt. Wolfgang, danke für dein Begrüßungswort hier heute Morgen. Das verwenden wir als Weihnachtstext. Ein Licht scheint in der Dunkelheit. Aber ich weiß nicht, so viele Menschen, mit denen ich so in der Woche zu tun habe, nicht Christen, die sagen, meine Güte, wie dunkel ist diese Welt. Das ist kein Weihnachtstext, das ist Realität der Welt im Jahr 2020. Aber die Welt ist nicht nur dunkel, sondern da glühen überall kleine Lämpchen, kleine Lichter. Ob du in der Ausbildung bist zum Fahrschuldirektor oder ob du in der Schule sitzt oder ob du in deinem Job bist als Krankenschwester oder als Arzt, wo immer du dich befindest. Wer Jesus in seinem Herzen hat, der glüht in dieser Welt. Der ist ein Lämpchen, der ist ein Licht. Du brauchst kein Lagerfeuer sein. Zu viel Feuer erschreckt die Leute. Aber ein bisschen Licht, ein bisschen Licht. Und ich wünschte so sehr, dass ich in meinem Alltagsleben so offen bin, dass Jesus mich ansprechen kann und sich mir mitteilt, sein Herz mir mitteilt. Ja, wir machen immer so einen auf Jesus. Du weißt ja, wir sind hier und wir brauchen dich. Aber möchte ich auch mal wieder erinnern, dass Jesus auf dem Thron sitzt und die Menschen liebt. Er hat ein Bedürfnis, sich mitzuteilen und dich anzusprechen. Und hast du mal Jesus gefragt, wie er sich fühlt? Ich will immer nur, dass Jesus weiß, wie ich mich fühle. Aber hey, wir leben in einer Beziehung. Meine Frau sagt mir manchmal, du frag mich mal, wie ich mich fühle. Und Jesus sagt, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge. Und er macht sich Gedanken. Jetzt sitzen sie schon 3 Tage hier zur Konferenz und haben vergessen, irgendwie ein Catering zu bestellen. Und wenn ich sie jetzt hungrig nach Hause entlasse, dann werden sie auf dem Weg verschmachten. Es gab ja auch kein McDonald's. Und einige von ihnen sind weit hergekommen, haben viel Weg auf sich genommen. Das Mitleid von Jesus finden wir überall. In Matthäus Kapitel 9, Vers 36, da heißt es, Jesus war innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, orientierungslos. Oder Matthäus 14, 14. Und als er die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Im Studium habe ich meine Abschlussarbeit dem Thema Heilung gewidmet und festgestellt, wie viel Heilung in Jesus getan hat. Nur deswegen, er hatte auch andere Gründe, aber so viel Heilungen sind passiert, weil er Barmherzigkeit gespürt hat für die Menschen. Barmherzigkeit, wenn es dich ergreift, wenn es dich zerreißt um die Not der Menschen. In diesen Tagen haben meine Frau und ich jemanden nach Hause gefahren, wo man diesen Menschen, diesen lieben Menschen hinverfrachtet hat. Und ich habe mich so geschämt für unser Land, dass Menschen an einem Ort leben müssen. Und du sagst, ist das möglich hier in Deutschland? Ist das möglich hier in Deutschland? Ich habe mich geschämt und mein Herz ist ergriffen. Geht es dir manchmal auch so? Ich wünsche mir das viel mehr, dass wir manchmal Menschen aufs Herz bekommen, weil Jesus so ergriffen ist von ihrem Elend, von ihrem Leid, von ihrem Leben und was sie durchmachen müssen. Da wird aus der Stadt Nain ein junger Mann herausgetragen als Toter. Weder Jesus kannte noch ihn, noch die Jünger in Lukas 7, Vers 13. Und als der Herr sie sah, sie, den Trauermarsch, die Mutter, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Er stoppt den Trauerzug, er geht hin und Er weckt diesen Menschen vom Tod auf. In unserer Stadtkirche hängt dieses Bild genau mit dieser Situation von Lukas Cranach gemalt oder seinem Sohn. Und man sagt, dass auch hier in Wittenberg so eine Situation war, wo Jesus einen Toten geheilt hat und der deswegen auch dieses Bild hier gehängt hat, weil hier geht der Totenzug aus Wittenberg raus und man sieht, wie Jesus diesen Menschen heilt. Auch zu Luthers Zeiten sind Menschen durch das Gebet gesund geworden. Und immer wieder überrascht uns Jesus' unendliche Aufmerksamkeit und sein Zuhören zu Menschen, die stets auch die Einzelheiten im Leben der Menschen bedenkt, sowohl die Allgemeinheit als auch den Einzelnen. Jesus ist bewegt. Ich will dir das heute Morgen zurufen, dass wenn du in deiner Not sitzt oder deprimiert bist, dann lass dir das heute Morgen sagen, dass Jesus innerlich bewegt ist über dein Leben. Dein Zustand, dein Leben ist Jesus nicht neutral. Er ist bewegt über dich. Gottes Barmherzigkeit ist sein Herzschlag für die Menschen und das ist auch das Wesen Jesu. Gott ist voller Barmherzigkeit, Jesus ist voller Barmherzigkeit. Und dann sagt Paulus im Galater Kapitel 3, Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Wenn du auf Jesus getauft bist, dann hast du seine Barmherzigkeit angezogen. Dein kleines Licht hier in diesem Landkreis, das ist geprägt von Barmherzigkeit für die Kaputten, für das Schwache, für das Gedemütigte. Es ist ein Bewegtsein, das etwas tut. So, und dann haben wir aber im Verlauf dieses Textes nicht nur die Barmherzigkeit, mit der wir es zu tun haben oder mit der Jesus es zu tun hat, sondern er hat seine Herausforderung. Das ist der zweite Punkt. Als Jesus Erbarmen und Mitleid mit den Menschen hat. Und ich glaube, da spiegelt sich unser Leben wieder in dieser Predigt. Stößt er auf immer wieder auf eine Herausforderung. Sofort wiesen die Jünger ihn auf die Schwierigkeit hin. Wollen wir das nochmal lesen? Und seine Jünger antworteten, Vers 4, woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Jesus ist so bewegt über die Menschen, mit denen wir zu tun haben, mit denen wir wohnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber wir sind so auf Logik getrimmt und so auf Information. Und Jesus hört seine Jünger, wie sie ihn auf die Schwierigkeiten hinweisen, auf die Unmöglichkeiten. So oft haben wir Informationen an Jesus, ich bin auch betroffen, Jesus, aber wir können da nichts machen. Wir können da nichts an den großen Problemen dieser Welt machen und weißt du, der Krebskranke neben mir, ich kann halt auch nicht viel für ihn tun. Und ich glaube, das ist die Herausforderung Jesu damals wie heute. Die Jünger Jesu sahen sich nicht imstande, irgendetwas gegen den Hunger der wartenden Menschen zu unternehmen. Und ich fühle mich auch manchmal so. Ja, wir machen wieder mit jetzt im Herbst, dass wir bei Jem wieder unterstützen, 1 Million Kinder. Und es ist auch da in Afrika schwieriger geworden, sie jeden Tag zu ernähren und dieses Programm durchzuziehen. Aber wir tun was, ja. So von hier nach fern. Und dann hast du dann sitzt uns jemand im Alpha-Kurs mit seinen Nöten. Und dann haben wir unsere Argumente, dass wir Jesus erinnern und hinweisen auf die Schwierigkeiten. Es geht halt nicht, Jesus. In Deutschland glaubt halt die Menschen ebenso schwer. Es ist eben unmöglich, den Menschen das Evangelium zu vermitteln. Jesus, seine Barmherzigkeit zu Menschen ist so groß. Und die Schwierigkeiten, die wir sehen, die sind so groß. Wie kann sich Barmherzigkeit dann in Hilfe verwandeln? Wie? Wie soll das passieren, wenn wir Jesus vorrechnen, warum es nicht geht? Warum ich meinem Nachbarn nicht helfen kann, ihm nicht das Brot geben kann? Und im Vers 5 fragt Jesus, wie viel Brote habt ihr? Also anders gefragt, was habt ihr? Und diese Gegenfrage auf das Erklären der Schwierigkeiten, meinst du, Jesus brauchte eine Belehrung für Schwierigkeiten? Er weiß, wie kompliziert es in unserem Leben ist. Und er stellt mir und dir eine Frage, was hast du? Und es war eine Aufforderung an die Jünger, sich der Mittel zu bedienen, die sie haben. Das tun, was du kannst. Und sie sagen, wir haben 7 Brote und ein paar Fische. Das reicht niemals für alle. Niemals. Und ich weiß, in deinem Kopf und meinem Kopf sind da schon wieder Dinge. Ja, Jesus, ich weiß schon wieder, was am Ende der Predigt rauskommt. Und wir wissen, dass meine Kompetenz, meine Fähigkeiten, meine Begabungen, die reichen niemals, um die Wunder in der Welt zu tun. Aber es geht Jesus nicht darum, jemanden zu finden, der alles hat, um die Welt Wunder zu tun, sondern der sich wie ein Gefäß bereit erklärt, Gott durch einen selbst Wunder geschehen zu lassen. Liebes Worship-Team, danke für eure Liedwahl heute Morgen. Haben wir es gemerkt, wir haben über Wunder gesungen, dass Gott heute noch Wunder tut. Und das ist so schön zu singen. Es ist so schön zu singen. Aber ich möchte die Barmherzigkeit, dieses Bewegtsein Jesu durch mein Leben irgendwie, dass es zusammenkommt, dass ein echtes Wunder über Wunder passiert im Leben derer Menschen, mit denen wir umgeben sind. Physische Wunder? Natürlich ist es ein Zeichen. Aber auch geistliche Wunder. Das, was du hast, das reicht niemals. Das, was wir als Gemeinde haben, das reicht niemals. Aber Jesus sagt den Jüngern, versuch nicht, die Verantwortung auf jemand anders zu schieben. Sag nicht, unter diesen gegebenen Umständen können wir nicht tun, wenn alles anders wäre. Wenn die Wende anders gekommen wäre. Ich habe Verständnis für viele, viele Menschen, die jubeln und Gott dankbar sind für die Wendezeit. Ich habe aber auch Verständnis für Menschen, und solche haben wir auch in unserer Gemeinde, die sagen, du, ich kann nicht jubeln, mir ist alles genommen worden. Ich bin verkauft worden. Aber du bist nicht der Erste, der verkauft worden ist. Ich kann mich noch erinnern, mein Vater hatte Freunde und in Freiberg im Osten der DDR, wir sind da aufgewachsen, hier bei Berlin, und ab und zu fuhr er zu seinen Freunden, die er von lange her kannte, und er war sehr befreundet mit einer Frau, und die hatte einen Bruder in Freiberg und der war Geschäftsmann, und ich war ein kleiner Junge, vielleicht, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Jahre, und wir kamen dorthin und ich sehe das Gesicht dieses Menschen noch, dass er enteignet worden ist von den Kommunisten. Er hat einen florierendes Geschäft, und man hat diesen Privatbetrieb, den er von seinen Eltern durch den Krieg mitgehabt hat, und der wurde zum VIB umfunktioniert, und das hat das Herz dieses Mannes gebrochen. Der war Mitte 50 und er sprach kein einziges Wort mehr. Seine Schwester musste ihn pflegen. Und das ist, was ich nie vergesse in meinem Inneren. Ich bin einem Menschen begegnet, der ist durch die Verhältnisse der Politik gebrochen worden. Aber er hatte Jesus lieb. Bleib nicht in Unvergebenheit, was mit dir geschehen ist, vielleicht vor 30 Jahren, sondern lass los. Und lass Jesus dein Herz heilen. Weil Jesus hat genug für dich. Hier haben Menschen Hunger. Hier ist Jesus, der Sohn Gottes. Und er will den Menschen zu essen geben. Bei Elisa war das genauso. Im 9. Jahrhundert vor Christus, im 2. Könige 4, Vers 42, lesen wir mal Folgendes. Und ein Mann kam von Baal Schalisha. Näheres wird gar nicht bezeichnet, und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot. Es war eine riesen Hungersnot in Israel zur Zeit Elisas. Eine riesen Hungersnot in diesem Land, eine wahnsinnige Krise, und die Menschen sind verhungert und hatten nichts mehr zu essen. Und ein Mann kam von Baal Schalisha und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, also vom ersten Korn, 20 Gerstenbrote. Wer mal da war, das sind so eine flachen Fladen, das ist nicht viel. Und ein bisschen Jungkorn in seinem Beutel. Und er sagte, gib es den Leuten, dass sie essen. Seine Diener aber sagten, wie soll ich das 100 Mann vorsetzen? Er sagte, gib es den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen und übrig lassen. Und er setzte es ihnen vor und sie aßen und ließen übrig nach dem Wort des Herrn. Ein prophetischer Akt 900 vor Christus, den Jesus definitiv erfüllt hat mit seinen Brotspeisungen und den Jesus auch heute noch erfüllen wird durch dein Leben. Das prophetische Wort Gottes ist, die Bibel sagt, so spricht der Herr, man wird essen und übrig lassen. Und Jesus befiehlt dir und mir, sich nicht Sorgen zu machen. Er gebietet hier Markus 8, Vers 6, lass die Volksmenge sich lagern und dann lesen wir dieses schöne Wort. Kommt das jemandem bekannt vor im Vers 6? Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern. Das sind die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Wenn du Abendmahl nimmst, aktivierst du die Versorgung Gottes. Wer Abendmahl nimmt, der dokumentiert, ich gehöre Jesus und Jesus wohnt in mir und ich bin sein Kind. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern. Wenn du heute Morgen vorhin gesagt hast, eigentlich bin ich sein Jünger, ich bin auf dem Weg der Jüngerschaft, ich will Christus ähnlicher werden, nochmal Galater. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen, das ist der Prozess. Dann versteh heute Morgen, dass dein Auftrag ist, von Jesus zu nehmen, zu danken, das Brot zu brechen und es Menschen zu geben. Das Wort geben im Griechischen ist Infinitiv, es ist immer wieder. Immer wieder gibt Jesus. Er gibt dir, aber er will, dass du weitergehst. Er hätte sagen können, Jünger, wir setzen uns jetzt hier mal zusammen und wir essen mal und werden satt und dann segnen wir die Leute. Die Jünger haben einen Auftrag, bei den Menschen draußen zu sein, die verschmachtet sind und ihnen vom Reich Gottes zu geben. Johannes 8, Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. So viele Christen leben einen Lebensstil. Sie leben wie alle anderen auch und sie gehen nach Hause, feiern ihren Gottesdienst und dann gehen sie wieder in ihren Alltag, ohne dass sie sich bewusst machen, ich bin ein Glühwürmchen, ich habe Licht, etwas ist in mir. Ich kann Trost spenden, ich kann Hoffnung geben, ich kann geben. Und viele von euch erleben Menschen, die schütten dir ihr Herz aus und du denkst, die Nummer ist zu groß. Die Nummer ist zu groß. Aber schau nicht auf die Nummer zu groß, sag Jesus nicht, welche Schwierigkeiten drin stecken, sondern nimm etwas vom Brot Jesu, brich es im Glauben, aus der Verbindung mit Christus und sag, und gib es den Menschen. Gib ein Gebet. Lade ein zum Gottesdienst. Die das Alpha-Atom-Projekt ist gigantisch. Das gestaltet sich gigantisch. Wir sind in der dritten Woche überhaupt, uns das vorzustellen. Und wir sind jetzt an Haus Nummer 7, um es zu planen. Wir träumen von 12 Häusern hier im Landkreis, die ihr Haus öffnen, die einen Fernseher haben und die Alpha-Kurs einfach zu Hause. Bedingung ist, dass du einen Christen in dein Haus kriegst, einen befreundeten Nicht-Christen in dein Haus bekommst. Mindestens einen. Wir kamen jetzt von Teil Nummer 3. Letzten Donnerstag wieder. Fünf Menschen sind da. 5 Menschen, die suchend sind nach Jesus. Wenn 3 Leute mal 12, haben wir 36 Menschen zu Jesus geführt. Innerhalb des nächsten Vierteljahres. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Du sagst, das ist doch nur eine ganz kleine Geschichte, aber so ist Reich Gottes. So ist Reich Gottes. Jesus vermehrt das, was du hast. Johannes 13, 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr untereinander Liebe habt. Liebe ist, wonach die Welt schreit. Beim Brechen des Brotes im Abendmahl zeigst du die Gemeinschaft mit Christus. Die Barmherzigkeit Jesu, die will in diese Nation fließen, die will in diesen Landkreis fließen und sie will durch seine Jünger fließen. Du und ich, wir sind seine Jünger. Amen. Wir gehören zu seiner Gemeinde. Wir sind um einen Preis erkauft worden, um Licht und Salz zu sein. Das ist so, ja, wir hören das so oft, wir sind Licht und Salz, aber es ist ja wirklich so. sollten wir nicht aus den Einsetzungsworten zum Abendmahl genau dieses lernen, es auch für uns anzuwenden. Ich nehme etwas Brot vom Himmel. Ich danke dem Herrn für das, was ich habe. Und dann gebe ich es dem Menschen. Und dann vertraue ich, dass durch mein einfaches, schlichtes Gebet Wunder im Leben der anderen passieren. Jetzt ist Zeit für Alpha Home, für den einen, für den du betest. Und wenn du keinen hast, dann freu dich doch an den 7 Planungen hier. 3 laufen schon, habe ich gehört, oder 2 laufen schon. Und nimm das, was du hast, und danke Gott und gib es im Glauben. Und Vers 8, sie aßen und wurden gesättigt und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe. Das große prophetische Wort aus 2. Könige steht bis heute. Der Herr hat gesagt, nimm, brich, danke, gib und es wird übrig bleiben. Weißt du, wenn du unterwegs bist mit Jesus als Jünger, dann ist nicht entscheidend, welche Zahl auf deinem Lohnzettel steht. Die Zahl ist nicht entscheidend. Wir kategorisieren immer in besser verdient und ich bin halt weniger verdient oder gar nicht verdient oder Hartz 4, 5, 6, 7. Die Zahl auf deinem Lohnzettel ist nicht entscheidend, weil Jesus seinen Jüngern verspricht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles wird dir zufallen. Du wirst Wunder sehen in deinem Leben, dass du mit viel oder wenig von Gott versorgt wirst. Du wirst Wunder sehen in deinem Leben. Lass uns nicht das System dieser Welt in unserem Herzen haben. Oh, ich krieg wieder eine Gehaltserhöhung. Oh, die Steuern sinken wieder. Oh, ich krieg wieder 3,80 Euro mehr. Die Zahl auf deinem Scheck, auf deinem Gehaltszettel ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass du in Verbindung mit Jesus bist. Dass du tust, was er dir sagt. Ja, er wird dich aus Faulheit herausführen. Er wird dich arbeiten lassen. Das ist sein Wille. Aber er wird dich versorgen. Ich möchte einen ganz anderen Text zum Schluss lesen, so meditativ für dein Herz aus diesem Punkt heraus heute Morgen. Wir haben gelernt, dass Jesus barmherzig ist und dass er möchte, Worship Team kann gerne nach vorne kommen, dass wir diese Barmherzigkeit durch unser Leben fließen lassen. Aber dazu müssen wir checken, dass wir die Schwierigkeiten, die wir sehr schön analysieren und erklären können, dass wir sie ihm nicht vorhalten, sondern dass wir ihm Raum geben, durch unser Leben, durch das Wenige, was ich habe, wirken zu lassen. Und zwar Matthäus 6, Vers 19 und folgende. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und umgedreht können wir sagen, wo dein Herz ist, da wird auch die Fülle des Segens sein. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Bist du nicht viel wertvoller als sie? Wer kann unter euch mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr dann um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Und ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Und wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen. Deshalb seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt, Klammer auf, weil ihr ja seine Jünger seid, Klammer zu. Deshalb trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, Klammer auf, tragt meine Barmherzigkeit aus dem Himmel zu den Menschen. Menschen, kümmert euch um die anderen und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, was ihr braucht, wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Amen.